Ein herzliches Grüß Gott zu einer weiteren Folge unseres Audiodatei-Podcasts. Wie immer mit Sven Wildermann und Jens Bäuerle. Hi Sven, wie geht's dir denn?
Servus Jens, soweit geht's mir ganz gut. Erstmal wünsche ich dir ein frohes neues Jahr. Wie geht's dir?
Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr, vor allem auch den Zuhörern ein frohes neues Jahr, auf ein erfolgreiches neues Jahr. Mir geht's auch ziemlich gut, habe die Weihnachtszeit gut überstanden, Silvester auch gut überstanden, viel gegessen, mir es gut gehen lassen und freue mich jetzt schon wieder mit dir hier zu sein und eine weitere Folge aufzunehmen.
Ja, heute sprechen wir ja über Dateitypen. Wir wollen mal so ein bisschen darüber reden, was gibt es denn eigentlich so für unterschiedliche, ja, im Prinzip Dateiformate, ja? Also beispielsweise CSV, JSON, XML, Paket, was bedeutet das eigentlich? Und was muss man sich eigentlich darunter vorstellen? Gerade am Anfang, glaube ich, als Laie, wenn man mit dem ganzen Thema anfängt, kann man vielleicht maximal mit CSV was anfangen und die anderen Dinge sind irgendwie kryptisch und man hat nicht so richtig, versteht nicht so richtig ein Gefühl dafür, man versteht nicht so richtig, was bedeutet das eigentlich.
Wir hatten ja letztes Mal über ETL und ELT gesprochen und generell, wenn man Daten von A nach B kopiert mit verschiedenen Transformationen, gibt es, wie du schon richtig gesagt hast, ja die Möglichkeit, diese Daten in verschiedene Dateiformate zu speichern. Und genau, heute ist unser Ziel, einfach mal verschiedene Datenformate aufzuzeigen, zu sagen, welche Vor- und Nachteile die haben. Und lass uns das gerne mal erörtern.
Genau, vielleicht muss man dazu noch sagen, wir haben ja schon über ETL und Data Warehousing gesprochen und ich habe natürlich auch die Option, immer direkt von einer Datenbank in eine andere Datenbank direkt zu kopieren. Dann spreche ich im Prinzip nicht über Dateiformate, also dann ist das keine Datei. Jetzt heute sprechen wir tatsächlich darüber, wenn ich eine Daten irgendwo ablege, beispielsweise in so einen Cloud-Speicher, Data Lake wäre etwas, worüber wir später vielleicht nochmal sprechen. Das wäre so ein typischer Cloud-Speicher oder vielleicht auch auf einem FTP-Server, den vielleicht der ein oder andere kennt. Dann ist es so, dass ich natürlich, wie als wenn ich lokal bei mir Daten abspeichere, das in einer Datei mache. Und damit ich es in einer Datei speichere, entscheide ich mich da in der Regel auch für ein Dateiformat. Wir gehen dann ganz bewusst nicht auf Excel, also .xls oder xlsx hier ein, weil es eben ja kein typisches Dateiformat eigentlich ist, was im Sinne der großen Datenübertragung genutzt wird. Lass uns doch mal mit CSV anfangen. Erklär mir doch mal, was ist CSV?
Wenn man CSV übersetzt, heißt es ja Comma Separated Values. Bedeutet, wenn man sich wieder, wir hatten ja schon in den vorherigen Folgen von Tabellen gesprochen, und wenn man sich einfach vorstellt, dass eine Zeile einer Tabelle erstmal abgebildet werden in einer Textdatei und jede Spalte wird dann mit einem Komma getrennt. Das heißt, man hat dann eine Reihe. Wenn man sich eine Reihe mal vorstellt, wird beispielsweise erste Spalte, erste Reihe, wird mit einem Komma getrennt. Und so wird dann beispielsweise diese komplette Tabelle in dieser CSV-Datei abgelegt und kann man dann beispielsweise auch mit Excel öffnen. Und ich glaube, viele kennen das auch. Man kann dann dieses Textformat auch umwandeln in eine wirkliche Tabelle, dass man das dann sieht. Und genau, das ist eigentlich eine ganz einfache Speicherung für eine Tabelle.
Genau, also im Endeffekt wieder anhand eines Beispiels. Wir nehmen jetzt mal wieder unsere Kundendatei her. Angenommen, ich habe jetzt Name, Straße und Hausnummer in meinen Daten von meinen Kunden drin. Dann steht ganz oben in der ersten Zeile steht halt der Name, beispielsweise Wildermann, dann die Straße, also ein Komma, für praktisch jetzt kommt der nächste Wert, dann die Straße, Musterstraße und dann wieder ein Komma und dann ist die Hausnummer vielleicht 1. Und ein neuer Wert wird vom alten Wert dadurch abgegrenzt, dass ich in eine neue Zeile gehe, nicht wahr? Also ich gehe eine Zeile drunter und in der nächsten Zeile ist das dann genauso. Jetzt gibt es ja, glaube ich, CSV-Dateien mit und ohne Header. Was bedeutet denn das?
Genau. Ein Header ist an sich die Spaltenbezeichnungen, würde ich sagen. Das, was du gerade beschrieben hast, wie zum Beispiel die Straße, die Adresse. Da kann man zum Beispiel, dass man wirklich diese Kopfzeile, würde ich sagen, einer Tabelle, dass diese Kopfzeile in der Datei gespeichert ist. Gibt es Fälle, wo dieser Header, also diese Kopfzeile in der Datei ist oder auch nicht?
Genau. Wichtig ist auch noch, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich Daten drin habe, in die ich jetzt verarbeiten möchte, wo jetzt ich ein Komma mit abspeichern muss. Jetzt sagst du, das sind Werte, die mit Komma separiert werden. Man kann ja auch mit Strichpunkt beispielsweise das auch machen, also Semikolon stattdessen. Jetzt habe ich aber in meinen Daten selbst ein Komma. Was mache ich denn dann?
Genau, da werde ich mit dem Escape, also einen Backslash nutzen, um dieses Komma beispielsweise dann in den Daten abzubilden, dass wenn man die CSV-Datei auch liest, dass man auch genau weiß, okay, das ist jetzt ein Komma und trennt zum Beispiel nicht, oder dann sagt er nicht, dass es dann eine Spalte ist. Mhm. Das ist dann so ein bisschen ein Hinweis darauf.
Genau, also grundsätzlich dieses Prinzip des Escapens ist im Prinzip folgendes. Ich habe irgendein Steuerungskommando, in diesem Fall ist das Komma, was mir halt sagt, ich fange jetzt den nächsten Wert an. Und wenn ich in diesem Fall nicht möchte, dass das als Steuerungskommando wahrgenommen wird, dann mache ich halt, dann escape ich das. Also ich füge einen weiteren Befehl ein, um zu sagen, bitte diesen Wert nicht so darstellen. Zusätzlich kann man bei CSV-Werten gerade solche Dinge, wo ich erwarte, dass ich da viel von diesen Steuerungsbefehlen vielleicht mit drin hätte, könnte ich das auch in Anführungsstrichen dann diesen Wert beschreiben und habe auch die Möglichkeit zu sagen, alles, was in Anführungsstrichen ist, gehört dann entsprechend zusammen, um in dieser CSV dafür zu sorgen, dass die mir nicht kaputt geht beim Öffnen, weil ich vielleicht kryptische Werte in der CSV-Datei speichere. Genau. Gut, dann gehen wir rüber zum nächsten. Was ist denn eigentlich das JustJSON-Format, also JSON?
Genau, vielleicht noch ein Vorteil zu der CSV. Wir kommen später auch zu binären Datenformaten. Da reden wir auch noch drüber. Generell ein Vorteil, was ich finde, ist, dass man CSV-Dateien öffnen kann, also mit Excel, das werden wir nachher auch nochmal bei binären Datenformaten erklären, und dass man es einfach schön lesen kann. Man sieht wirklich eine Tabelle vor sich, und das finde ich, wie gesagt, später kommen wir dann nochmal darauf, wie wenn wir von Parquet als Dateiformat sprechen, ist es nicht möglich, diese Datei zu öffnen, sondern man braucht dann Programmcode, um dieses Dateiformat einzulesen. Das ist so ein Punkt, den ich noch hinzufügen wollte.
Genau, und hinzu kommt, dass im Prinzip der Nachteil ist, dass es nicht besonders schnell ist, wenn ich also das mit den typischen Big Data Tools hinterher meine Daten analysiere, dann ist CSV relativ langsam. Es gibt keine Kompression, also es ist nicht besonders platzsparend, sondern es verbraucht relativ viel Platz für die Daten, die dort gespeichert werden. Aber sehe ich auch so, es ist ein beliebtes Dateiformat, weil im Prinzip jeder sich diese Datei runterladen kann und dann einfach mit jedem Texteditor aufmachen kann und das sehen kann, was eben drin ist. Das ist deswegen nicht ganz ohne Grund extrem beliebt.
Noch ein Punkt. Das ist ja zeilenorientiert gespeichert. Wir sehen ja auch nachher, dass es Möglichkeiten gibt, Dateiformate oder Dateien spaltenorientiert zu speichern. Und wie du schon gesagt hast, ist es halt, wenn wir in dem Bereich Big Data sind und große Daten analysieren, hat man dadurch einfach einen enormen Performance-Vorteil, wenn man beispielsweise die Daten spaltenweise speichert. Wenn man beispielsweise einen Datensatz hat von Verkaufszahlen und man möchte ganz schnell den Umsatz berechnen, kann man durch eine Spalte gehen und hat dann beispielsweise den Umsatz addiert. Das würde beispielsweise bei so einer Zeilenorientierung nicht funktionieren. Genau, jetzt aber zu dem nächsten Datenformat, und zwar JSON. Was ist denn JSON?
JavaScript Object Notation. Guck mal, das war mir komplett neu. Also ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wofür eigentlich JSON steht. Also genau, JSON steht für JavaScript Object Notation. Okay, gut zu wissen. Und ist im Prinzip ein objektorientiertes Format, richtig? Also es geht im Prinzip darum, dass ich strukturiert die einzelnen Objekte abspeichere. Also ganz anders aufgebaut. Ich fange also erstmal mit geschweiften Klammern an und dann spielt alles in dieser äußersten geschweiften Klammer und der ja, alles, was da drin vorkommt, eben eine Rolle. Und ich beschreibe jeden einzelnen Wert, den ich jetzt abspeichere. Ich habe da, glaube ich, schon mal ein Beispiel in einer anderen Folge gemacht. Ich würde also, wenn ich jetzt wieder Name und Adresse speichere, würde ich das jeweils benennen. Ich fange dann mit Anführungsstrichen an, schreibe Name, Anführungsstriche, Doppelpunkt und dann kommt der Wert da rein. Also sogenannte Key-Value-Pairs. Ich habe also immer den Schlüssel und den Wert, den ich in diesen Objekten mit reinspeichere und kann die dann auch so kompliziert machen, wie ich im Prinzip möchte. Also ich könnte auch eine Adresse speichern und dann mit Doppelpunkt und wieder mit geschweiften Klammern anfangen und sagen, eine Adresse besteht dann aus mehreren Subtypen, vielleicht aus einer Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt beispielsweise, und kann darüber ja eine richtige Struktur definieren, die dann auch schon sehr stark semantische Bedeutung hat, also mir sehr viel Ausschluss darüber gibt, wie eigentlich die Beziehung in diesem Objekt zueinander ist. Dass jetzt also meine Straße zu dieser Adresse gehört, kann ich dann darüber äußern, weil es eben eine Untermenge oder ein Teilbereich dieser Adresse dann entsprechend ist. Genau, was gibt es noch zu JSON zu sagen?
Ja, was an sich der Unterschied zum Beispiel zu CSV ist, ist ja, man hat ja nicht die fixe Spaltenanzahl, wie man es beispielsweise jetzt in der CSV-Datei vorfindet oder wie du schon gesagt hast vorhin mit dem Header, also mit dem Tabellen- oder mit den Tabellenspaltennamen. Hier in JSON hat man, wie du schon gesagt hast, diese Schlüssel-Werte-Paare, die sich einfach, ja, man sagt, okay, man schreibt Name, Doppelpunkt und schreibt dann wirklich den Name beispielsweise Sven oder dann Nachname, Doppelpunkt, Wildermann, und so kann man die Datei einfach beliebig strukturieren und kann beispielsweise ja beliebig viele Verschachtelungen, da wie du schon erwähnt hast, reinpacken.
Genau, was daran halt auch schön ist, dass es sich dann selbst beschreibt. Also selbst wenn ich sehr tief in so einer Datei drin stecke, bei einer CSV müsste ich dann jetzt wissen, bin ich gerade in dem ersten, zweiten, dritten, vierten Komma, um zu gucken, was steht denn eigentlich nach dem vierten Komma? Ach so, das ist die Adresse. Und in so einem JSON-Objekt, in so einer Datei, kann ich auch ganz weit runter scrollen und dann steht da irgendwo mittendrin Adresse, Doppelpunkt und dann die entsprechenden Werte. Oder Umsatz, Doppelpunkt, Rabatt, Doppelpunkt. Und das hilft mir dabei, eigentlich damit umzugehen. Und auch hinterher in der Programmierung, egal ob ich das jetzt für abspeichere, um da jetzt große Datenmengen zu analysieren oder ob ich das abspeichere, um jetzt auf bestimmte Elemente zuzugreifen. Diese Werte haben dann einen Namen, die sind benamt, würde man dann sagen. Und dadurch kann ich dann auch sagen, ich möchte jetzt auf die Adresse zugreifen, indem ich dann sage, gib mir die Adresse, und ich muss nicht sagen, gib mir den dritten Wert oder gib mir den vierten Wert. Und das macht es relativ komfortabel in der Nutzung.
Ja, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, wenn man sich überlegt, wir hatten ja in den letzten Folgen auch öfters mal davon gesprochen, von APIs, also Application Programming Interface, also Schnittstellen. Beispielsweise, wenn man automatisiert in Twitter oder in Instagram oder in Facebook oder wo auch immer Daten abfragen möchte, bekommt man oft bei diesen Schnittstellen das Ergebnis per JSON zurück, wenn man im Internet solche API-Calls, nennt sich das, also API-Abfragen macht. Das ist vielleicht nur so ein Anwendungsfall, dass man vielleicht ein besseres Verständnis dafür bekommt, wo JSON überall denn vorkommt.
Ja, ist auch tatsächlich mein Hauptumgang. Also wenn immer ich mit Schnittstellen agiere, ist das eigentlich der Hauptanwendungsfall, den ich auch tatsächlich habe, wenn mir das irgendwie entgegenkommt. Wenn ich jetzt aber aus einer Datenbank beispielsweise Daten exportiere, dann mache ich das in der Regel nicht in JSON, weil ich dann CSV häufig angenehmer finde zum Durchgehen, weil ich ja schon weiß, wie die Tabelle entsprechend aufgebaut ist. Ja.
Ja, da hast du ja auch ein festes Schema, sage ich mal. Also du weißt ja ganz genau, wie viele Spalten du hast, deswegen macht es da ja mehr Sinn. Aber wenn wir beispielsweise zurückschauen auf unsere Cognitive Services-Folge und wir uns überlegen, wenn wir beispielsweise solche Modelle anwenden, schicken wir Text oder beispielsweise wenden wir diese Modelle an und bekommen da auch als Ergebnis JSON zurück. Dann kommen wir doch zum nächsten Dateiformat, und zwar XML. Heißt Extensible Markup Language. Ist es ähnlich zu JSON, würdest du sagen?
Es ist insofern ähnlich, als dass ich da auch so einen strukturierten Aufbau habe. Also auch wieder nicht im Prinzip Spalte für Spalte, sage ich nicht, Straße, Hausnummer, Name und mache das immer gleich, sondern ich sage im Prinzip in jeder einzelnen Zeile, was kommt denn jetzt eigentlich? In diesem Fall halt nicht in Doppelpunkt und mit Anführungsstrichen, sondern halt in diesen spitzen Klammern, ähnlich wie man das in HTML halt auch macht, dass ich da eine spitze Klammer aufmache, ich schreibe dann Name, mache die spitze Klammer wieder zu, dann kommt der Wert dann entsprechend dann da rein und danach mache ich wieder eine spitze Klammer auf, mache ein Slash, schreibe nochmal Name und mache die spitze Klammer wieder zu, um zu sagen, hier ist der Wert jetzt vorbei. Also es ist genauso aufgebaut wie eigentlich so ein klassisches HTML-Dokument. Und ein Vorteil im Vergleich zu JSON ist, dass hier noch viel mehr Informationen darüber geliefert werden, wie die Daten eigentlich aufgebaut sind und in der Regel noch mehr in der Definition getan wird. Also ich habe dann beispielsweise Definitionsdateien im XML, die mir genau sagen, wie häufig darf ein Wert beispielsweise vorkommen, darf vielleicht ein Username oder ein Passwort nur einmal vorkommen, darf dieser Wert null sein, darf der nicht null sein. Ich habe eine deutlich stärkere Definition drin. Ich kann mit JSON auch grundsätzlich Schemata machen. In XML ist das aber deutlich verbreiteter, dass ich das tatsächlich vorher definiere und mir genau Gedanken mache. Ist auch das ältere Datenformat und mittlerweile würde ich sagen, ist einem Flexibilität allen Leuten eher ein bisschen lieber und man geht eher ein bisschen davon weg, XML zu nutzen. Und ist zu großen Teilen eigentlich, auch wenn man Richtung Schnittstellen denkt, durch JSON abgelöst worden. Aber es gibt natürlich weiterhin noch Schnittstellen, proprietäre Schnittstellen, die ein bisschen älter sind, die mit XML zu tun haben.
Ja, vor allem, als ich das erste Mal XML gesehen habe, oder wenn man das so ein bisschen vergleicht, JSON und XML, habe ich mir bei XML viel schwerer getan, so einen Überblick zu bekommen und die Datei an sich zu verstehen. Ich finde an sich, JSON ist viel übersichtlicher mit den Schlüsselwertepaaren und man ja, versteht es viel schneller.
Es ist ein bisschen eine Geschmacksfrage natürlich. Wenn ich sehr stark so mit HTML-Sachen zu tun hatte, dann verstehe ich das wahrscheinlich relativ schnell. Aber ich gebe dir recht, ich finde XML auch ein bisschen anstrengender zu lesen, weil ich viele Informationen mir immer wieder angezeigt werden, die redundant sind, die mir jetzt gar nicht so wichtig sind. Mir geht es häufig einfach nur darum, wie ist denn der Wert jetzt eigentlich und welcher Wert ist das, als jetzt jedes Mal noch irgendwie Metainformationen zu erfahren. Ja. Okay. Dann kommt das nächste.
Und letzte.
Paket. Ja, richtig. Ja. Also Paket. P-A-R-Q-U-E-T. Ist wahrscheinlich das aufregendste Datenformat von denen, die wir heute besprechen.
Haben viele Nutzer wahrscheinlich noch nie gehört. Genau, ist ein relativ neues Datenformat. Es kommt so ein bisschen aus dem Hadoop-Ökosystem. Ich glaube, Hadoop hatten wir noch nie erwähnt, was Hadoop ist. Hatte ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt, als ich über binäre Datenformate gesprochen habe. Also an sich ist Parquet ein binäres Datenformat, welches die Daten spaltenorientiert speichert. Bedeutet, ich habe jetzt nicht wie bei CSV, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, dass Zeile für Zeile gespeichert wird, sondern bei Parquet wird wirklich hergegangen. Also spaltenorientiert bedeutet, Spalte 1 wird komplett gespeichert, dann Spalte 2 wird komplett gespeichert. Wenn man wieder ein Beispiel nimmt, sage ich mal, okay, alle Namen kommen untereinander, werden gespeichert, alle Vornamen, alle Nachnamen, alle Straßen, beispielsweise Postleitzahl. Und der Vorteil ist, dass man, wenn man beispielsweise Big Data Analysen macht, also ich hatte vorhin auch schon das Beispiel genannt, wenn man den Umsatz berechnet, muss man nicht springen. Das heißt, oder was bedeutet springen, wenn man den Umsatz, sagen wir mal, den täglichen Umsatz in einer CSV-Datei hätte, muss man dann immer von der Zelle, zum Beispiel, wenn der erste Umsatz oder Umsatz an Tag 1 in Zelle 8 steht, muss man immer 8, 16, 24, muss man dann immer springen, um den Umsatz zu addieren. Bei Parquet, das heißt spaltenorientiert, kann man einfach schön runter addieren und ist einfach viel schneller und viel effizienter, wenn man beispielsweise solche Berechnungen macht.
Genau, im Endeffekt müsste ich im Prinzip alles lesen, um die Informationen zu bekommen. Ich kann CSV nur schwer oder eigentlich gar nicht, nur teilweise lesen, sondern ich muss immer die komplette Datei lesen, um dann zu erfahren, was steht drin. Und das ist bei diesen spaltenorientierten Formaten anders. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie als wenn man eine Enzyklopädie hat. Die hat hinten ja auch ein Register drin, wo drin steht, wo steht eigentlich was. Und dann kann ich direkt an die richtige Stelle springen und nachgucken, wo wird eigentlich was erklärt. Und wenn man sich jetzt eine Enzyklopädie vorstellt, die nicht sortiert wäre und auch hinten kein Register drin hat, dann müsste ich immer das komplette Buch lesen, um irgendwann mal zu erfahren, was heißt dann eigentlich rekursiv oder was bedeutet dann eigentlich ein anderes Wort. Ähnlich ist es dann hier mit diesen spaltenorientierten Formaten. Parquet speichert darüber hinaus aber ja auch häufig Metainformationen, richtig? Also sowas wie, wie viele Zeilen habe ich insgesamt, richtig?
Genau, und das ist genau diese Metainformationen sind auch wichtig, weil Parquet ist auch teilbar, sage ich mal. Und das, da kommt zum Beispiel auch zum Einsatz, wenn man sich überlegt, man speichert die Monatsumsätze ab, kann man bei Parquet zum Beispiel hingehen und sagen, sozusagen die täglichen Umsätze jeweils in einer Datei zu speichern. Das ist zum Beispiel meint man mit teilbar.
Ja, weil es dann trotzdem immer noch sehr komfortabel ist, dann die Gesamtsummen dann zu berechnen. Das für die Abfragelogik und für die ganzen Systeme, beispielsweise dieses Hadoop-File-System, wo wir dann nochmal drüber sprechen werden, also die ganzen Big Data-Systeme darauf optimiert sind, da entsprechend mit umzugehen. Jetzt hast du gesagt, das ist ein binärer Datentyp. Das mit anderen Worten, ich kann nicht einfach sagen, Rechtsklick öffnen mit Texteditor und kann reingucken, richtig?
Genau richtig. Um Parquet-Files zu lesen, ist beispielsweise kann man mit Python oder braucht man irgendeine Programmiersprache, um dieses Dateiformat sozusagen lesbar zu machen, um es zu öffnen. Es ist nicht einfach mit einem Rechtsklick aufzumachen.
Oder halt ein spezielles Programm. Dadurch, dass es halt komprimiert ist, brauche ich, es gibt natürlich auch Paket, File-Reader-Programme, die nichts anderes machen, die darauf spezialisiert sind. Ähnlich wie ich PDF nicht aufmachen kann, ohne ein Programm zu haben, was PDF öffnen kann, weil es
Genau.
mittlerweile auf dem Standardrechner schon natürlich viele Anwendungen dafür gibt. Aber ist es da halt auch so, ich muss irgendwas Spezialisiertes installiert haben, um in diese Daten dann überhaupt reinzuschauen. Und entsprechend kann ich auch nicht einfach mit einem Texteditor das aufmachen und einfach mal spontan eine Zeile löschen oder irgendwie was hinzufügen. Das geht dann auch nur mit den entsprechenden Werkzeugen, richtig?
Genau, richtig. In dem Editor wird im Hintergrund ja nichts anderes gemacht, als Programmcode ausgeführt, dass die Datei gelesen wird und wieder ausgegeben wird.
Ja, sehr schön. Dann haben wir über Parquet auch gesprochen. Ist, wenn wir jetzt über Big Data widersprechen würden, welches der Dateiformate würdest du deinen Kunden empfehlen, um Daten, Massendaten abzulegen?
Ja, auf jeden Fall Parquet, weil das sehr effizient, also weil es ein sehr effizientes Datenformat ist und wenn man ja wirklich Big Data Analysen macht, ist es eigentlich dieses State-of-the-Art-Dateiformat, was heutzutage auch verwendet wird und was Unternehmen auch verwenden, wenn sie große Daten analysieren und auch generell, wenn man sich die Partitionierung, also die Aufteilung der Daten anschaut, was ja bei den verteilten Systemen sehr wichtig ist, ist es bei Parquet einfach sehr gut unterstützt, dass man die Daten einfach auch partitionieren kann und aufteilen kann.
Ja, wunderbar, sehr schön. Dann, glaube ich, haben wir über alle gesprochen. Insgesamt, wenn man das nochmal einteilen muss, Paket für alles, was mit Big Data zu tun hat. Wenn man über Schnittstellen nachdenkt, sollte man an JSON denken, weil das ja eben aus der JavaScript-Welt natürlich auch entsprechend kommt. Und wenn ich jetzt Daten teilen möchte, vielleicht auch kleinere Menge von Daten, vielleicht auch mit jemandem, der vielleicht keinen Zugriff auf Programmiertools hat, sondern vielleicht nur Excel hat, dann kann das sehr viel Sinn machen, einfach auf CSV zu gehen, weil derjenige einfach dann mit Excel die Daten aufmachen kann, reinschauen kann. Deswegen haben alle drei Dinge, glaube ich, eine Daseinsberechtigung weiterhin.
Ja, auf jeden Fall. Und generell, wenn man das so ein bisschen einteilt oder zusammenfasst, hat man so die Textdateiformate und auch die binären Dateiformate, wenn man das so ein bisschen unterscheidet. Und beispielsweise auch die Spaltenorientierung und die Zeilenorientierung ist bei der Analyse auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor, wenn man Daten speichert.
Sehr schön. Wir sind bewusst jetzt auf andere nischigere Dateiformate hier nicht eingegangen. Also wir hätten jetzt auch über Afro und Iceberg sprechen können. Sei hier nur mal kurz erwähnt für den Nerd, der jetzt unbedingt wissen will, was es noch so gibt. Dann sind das vielleicht Dinge, die man vielleicht mal nachschauen kann. Wir gehen jetzt hier bewusst nicht drauf ein und schauen mal, ob wir vielleicht in anderen Folgen dafür nochmal Verwendung finden oder die Notwendigkeit sehen, das nochmal tiefer erklären zu müssen. Ja, dann wünsche ich dir einen guten Start ins neue Jahr, Jens, und natürlich auch allen Zuhörern.
Ja, vielen Dank, wünsche ich dir auch. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mal schauen, was wir da besprechen.
Ich freue mich auch und wir freuen uns natürlich auch immer über alle möglichen Zuschriften, Weiterempfehlungen. Meldet euch gern bei uns an info@audiodatei.de. Da gerne Feedback, Kritik, Anregungen direkt dahin.
Genau, oder über Instagram auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn wir irgendwelche Themen adressieren sollen, gerne eine Nachricht schicken und wir beantworten die Frage oder nehmen das Thema auch in so einen Themenkatalog auf und werden das dann zeitnah auch besprechen, wenn das reinpasst.
Sehr schön. Dann dir noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.
Ciao.